Radio
Du jetzt miteinander, da ist Zürich Plausch 2000 Factory. Wir berichten wieder mal über die Situation an der Helmutstrasse.
Zwischen dem 11. und dem 15. Februar anlässlich ein Prozessanfang gegen Ingrid Strobel.
Jugoslawien. Der Anlass zu diesem zweistündigen Beitrag Jugoslawien wurde, wie in allen anderen Medien auch, von den aktuellen Ereignissen in Jugoslawien bestimmt.
Lora Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
Wofür ich bereit bin zu leben und, wenn es sein muss, zu sterben. Das hat der Nelson Mandela, Mitglied und früherer Präsident vom ANC, in seiner Verteidigungsrede im sogenannten Rivonia-Prozess in Pretoria gesagt. Der ANC, der Afrikanische Nationalkongress, ist am 8. Januar 1987 75 Jahre alt geworden und der heute amtierende, im Exil lebende ANC-Präsident, der Oliver Tambo, hat in diesem Zusammenhang zum wiederholten Mal an die ganze Welt appelliert, endlich Sanktionen zu machen. Am 4. Januar in diesem Jahr hat der Staatspräsident von Südafrika, der Pieter Botha, einmal mehr die Rassentrennung bekräftigt. Das lässt an Hitler und seinen Rassenwahn denken. Der Westen schreckt auf jeden Fall nicht davon zurück, das Apartheidsregime immer noch zu unterstützen. Amerika, wo Waffen über die Schweiz nach Südafrika verschoben hat. Deutschland, wo Baupläne von U-Boot verkauft und damit gegen eine UNO-Resolution von 1977 verstoßt. Und die Schweiz, wo 90% vom südafrikanischen Gold umsetzt und das Regime stützt. Mit so einer Sicherheit im Rücken erlaubt sich die weiße Regierung in Südafrika bereits schon schwarze Jugendliche und Kinder zu verhaften, sie zu foltern und sie zu unmonatelanger Haft zu verurteilen. Mit der gleichen Menschenverachtung erlauben sie sich seit über 24 Jahren einen Leader vom schwarzen Volk, den Nelson Mandela, im Hochsicherheitsgefängnis von Portsmouth immer noch gefangen zu halten. Der damalige Präsident des ANC ist 1964 mit 7 anderen führenden Persönlichkeiten zu lebenslanger Haft verurteilt und damit dem südafrikanischen schwarzen Volk entzogen worden. Vor dem ausschließlich weißen Gericht hat der heute 69-jährige Nelson Mandela folgende Erklärung abgegeben.
Ich bin der Angeklagte Nummer 1. Ich habe promoviert und als Rechtsanwalt in Johannesburg mehrere Jahre in Partnerschaft mit Oliver Tambo praktiziert. Ich wurde zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, mit der Begründung, das Land ohne gültigen Ausweis verlassen zu haben und Ende Mai 1961 Arbeiter zum Streik aufgewiegelt zu haben. Gleich zu Anfang möchte ich klarstellen, dass die Behauptung der Staatsanwaltschaft, der Kampf in Südafrika sei von Ausländern und Kommunisten beeinflusst, vollkommen unwahr ist. Was auch immer ich tat es sowohl als Einzelner wie auch als Führer meines Volkes, aufgrund meiner Erfahrungen in Südafrika und aus Stolz auf meine afrikanische Abstammung, niemals aber wegen Äußerungen eines Außenstehenden. Während meiner Jugendjahre in der Transkei lauschte ich den Geschichten, die die Alten meines Stammes aus vergangenen Zeiten zu berichten wussten. Dazu gehörten auch die Erzählungen über die Kämpfe, die unsere Vorfahren zur Verteidigung ihrer Heimat geführt hatten. Dingaan und Bampata, Hinsa und Makana, Shkunkti und Dalasile, Moshesh und Sekokuni. Sie wurden als Stolz des ganzen afrikanischen Volkes gepriesen. Ich hoffte, dass das Leben auch mir Gelegenheit bieten würde, meinem Volk zu dienen und ebenfalls einen bescheidenen Teil in dem Kampf um seine Freiheit beitragen zu können. Das allein hat mich dazu bewogen, die Taten zu begehen, die mir von der Anklage in diesem Prozess vorgeworfen werden. Nach diesen Erläuterungen muss ich jedoch sofort und etwas ausführlicher auf den gegen mich erhobenen Vorwurf, Gewalt angewendet zu haben, eingehen. Einige der vor Gericht vorgebrachten Dinge sind richtig, andere nicht. Ich leugne aber nicht, Sabotageakte geplant zu haben. Ich habe sie allerdings nicht aus Verantwortungslosigkeit geplant und auch nicht, weil ich ein Freund von Gewaltakten bin. Diese meine Pläne entsprangen einer nüchternen und sachlichen Beurteilung der politischen Lage, wie sie sich nach vielen Jahren der Tyrannei, der Ausbeutung und der Unterdrückung meines Volkes durch die Weißen ergeben hatte. Ich gebe unumwunden zu, dass ich zu den Personen gehörte, die Umkhonto weSizwe, Speer der Nation, ins Leben riefen und dass ich bis zu meiner Verhaftung im August 1962 in dieser Organisation eine führende Rolle spielte. Ich und die anderen Gründer der Organisation riefen sie aus 2 Gründen ins Leben. Erstens, weil wir glaubten, dass die Regierungspolitik unvermeidlich mit Gewaltakten der afrikanischen Bevölkerung beantwortet werden würde. Auch waren wir davon überzeugt, dass ohne die Lenkung verantwortungsbewusster Führer diese Volkswut zu Terrorausbrüchen führen musste, die zwischen den verschiedenen Rassen, die dieses Land bewohnen, mehr Bitterkeit und Hass säen würden als ein offener Krieg. Zweitens glaubten wir, dass dem afrikanischen Volk in seinem Kampf gegen die Vorherrschaft der weißen Rasse nur noch ein einziges Mittel verblieben war, um sich durchzusetzen: die Anwendung von Gewalt. Die Gesetze hatten es unmöglich gemacht, mit legalen Mitteln gegen die weiße Vorherrschaft zu kämpfen und hatten uns vor eine Alternative gestellt, sich endgültig damit abzufinden, nur ein Mensch zweiter Klasse zu sein oder der Regierung die Stirn zu bieten. Und so entschlossen wir uns, das Gesetz zu bekämpfen. Bei unseren ersten Vorstößen gegen die Gesetze wählten wir den Weg der Gewaltlosigkeit. Dann wurden neue Gesetze erlassen, die diesen Kampf der Gewaltlosigkeit unmöglich machten. Aber erst nachdem die Regierung dazu übergegangen war, alle Opposition gegen ihre Politik gewaltsam zu unterdrücken, entschlossen wir uns, Gewalt gegen Gewalt zu setzen. Wir verzichteten bewusst auf Terror. Wir Gründer des Umkhonto waren alle Mitglieder des ANC, der als Mittel zur Bereinigung politischer Streitigkeiten Gewaltlosigkeit und Verhandlungen predigt. Wir glauben daran, dass Südafrika für alle Menschen da ist, die dort leben, und nicht nur für eine einzige Gruppe, gleichgültig, ob sie aus Weißen oder Schwarzen besteht. Wir wollten keinen Krieg zwischen den Rassen, und bis zuletzt haben wir versucht, ihn zu vermeiden. Falls das Gericht das bezweifelt, wird man bald sehen, dass die ganze Geschichte unserer Organisation bestätigt, was ich bereits gesagt habe und noch sagen werde, wenn ich auf die Taktiken zu sprechen komme, für die sich Umkhonto schließlich entschied. Zunächst aber möchte ich hier etwas über den Afrikanischen Nationalkongress, ANC, sagen. Der ANC wurde 1912 gegründet zur Verteidigung der Rechte des afrikanischen Volkes, die durch das Südafrika-Gesetz von 1909 stark eingeschränkt worden waren und welche zudem durch das Landverteilungsgesetz von 1913 bedroht wurden. 37 Jahre lang, bis 1949, kämpfte er strikt mit verfassungsgemäßen Mitteln. Der ANC brachte Gesuche und Resolutionen ein. Er entsandte Delegationen an die Regierung in dem Glauben, die afrikanischen Beschwerden in friedlichen Verhandlungen begleichen und für die Afrikaner allmählich volle politische Rechte erlangen zu können. Die weißen Regierungen ließen sich aber nicht erweichen. Und die Rechte der Afrikaner wurden nicht nur nicht erweitert, sondern im Gegenteil immer mehr eingeschränkt. Dazu möchte ich die Worte von Häuptling Luthuli zitieren, der 1952 Vorsitzender des ANC geworden war und später, 1960, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Wer kann leugnen, dass ich 30 Jahre meines Lebens damit verbrachte, vergebens, geduldig, gemäßigt und bescheiden an eine verschlossene und verriegelte Tür zu pochen? Welche Früchte hat diese Mäßigung getragen? Während der letzten 30 Jahre sind immer wieder Gesetze erlassen worden, die unsere Rechte und unseren Fortschritt mehr und mehr einschränkten. Bis heute ein Stadium erreicht worden ist, in dem wir fast überhaupt keine Rechte mehr besitzen. Aber sogar noch nach 1949 blieb der ANC nach wie vor fest entschlossen, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten. Damals zeichnete sich allerdings bereits eine Abkehr von den bisher ausschließlich mit verfassungsgemäßen Mitteln geführten Protestaktionen ab. Diese Änderung manifestierte sich in einem Beschluss zu einer Protestaktion gegen die Apartheidsgesetze durch zwar gewaltlose, aber dennoch gegen gewisse Gesetze verstoßende Demonstrationen, bei denen ich den Einsatz der Freiwilligen leitete. Diese Aktion beruhte ausschließlich auf den Grundsätzen des passiven Widerstandes. Mehr als 8.500 Menschen verstießen gegen die Apartheidsgesetze und ließen sich einsperren. Und doch hatte im Verlauf der ganzen Protestaktion kein einziger Demonstrant Gewalt angewendet. Zusammen mit 19 Kollegen wurde ich schuldig gesprochen für die Rolle, die wir in der Organisation dieser Kampagne spielten. Aber unsere Haftstrafen wurden hauptsächlich darum aufgehoben, weil der Richter anerkannte, dass wir immer der Disziplin und der Gewaltlosigkeit den Vorrang gegeben hatten. Zu dieser Zeit wurde die sogenannte Freiwilligenabteilung des ANC gegründet und man gebrauchte zum ersten Mal den Ausdruck Amadela Kufa. Diese Freiwilligen mussten ein Gelübde ablegen, bestimmte Prinzipien einzuhalten. Zu ihren Lasten wurde Beweismaterial vorgebracht, es war jedoch vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. Die Freiwilligen waren und sind nicht Soldaten einer schwarzen Armee mit dem Ziel, einen Bürgerkrieg gegen die Weißen zu führen. Sie waren und sind engagierte Arbeiter, die bereit sind, Kampagnen des ANC zu führen, Flugblätter zu verteilen, Streiks zu organisieren oder was die jeweilige Kampagne sonst erforderte. Man nennt sie Amadela Kufa, das heißt, die zum Opfer bereit sind, da sie freiwillig bereit sind, Gefängnisstrafen und Schläge auf sich zu nehmen, mit denen solche Aktivitäten bestraft werden. Während diese Kampagne zur Nichtbeachtung der Apartheidsgesetze lief, wurden im Jahre 1953 das Gesetz zur öffentlichen Sicherheit und die Ergänzung des Gesetzes zur Bekämpfung von Verbrechen verabschiedet. In beiden Gesetzen waren härtere Strafen für Gesetzesverletzungen bei Protestaktionen vorgesehen. Dennoch hörten die Protestaktionen nicht auf und der ANC verfolgte auch weiterhin seine Politik der Gewaltlosigkeit. Im Jahre 1956 wurden 156 führende Mitglieder der Kongressallianz, darunter auch ich, wegen Hochverrat und Verbrechen gegen das Gesetz zur Unterdrückung des Kommunismus von 1950 verhaftet. Die Staatsanwaltschaft bestritt, dass der ANC eine Politik der Gewaltlosigkeit verfolge. In dem mehr als 5 Jahre später ergehenden Urteil anerkannte das Gericht, dass die Politik des ANC nicht für Gewaltanwendung ist. Wir wurden in allen Anklagepunkten freigesprochen, auch in dem, der den ANC beschuldigte, das gegenwärtige System stürzen und durch eine kommunistische Staatsführung ersetzen zu wollen. Stets hat die Regierung versucht, ihre sämtlichen Gegner als Kommunisten zu diffamieren. Diese Beschuldigung wird auch jetzt wieder erhoben. Wie ich aber beweisen werde, ist und war der ANC niemals eine kommunistisch gelenkte Organisation. ...1960 fielen die Schüsse von Sharpeville. Sie führten zur Ausrufung des Staatsnotstandes und zum Verbot des ANC als verfassungswidriger Organisation. Nach langer und sorgfältiger Überlegung kamen meine Kollegen und ich überein, diesem Verbot nicht zu gehorchen. Die afrikanische Bevölkerung war nicht in der Regierung vertreten. Daher hatte sie auch keinen Anteil an den Gesetzen, mit denen sie regiert wurde. Wir glaubten an die weltweite Gültigkeit der Deklaration der Menschenrechte, die erklärt, alle Staatsgewalt geht allein vom Volk aus. Hätten wir uns dem Verbot gebeugt, so wäre das gleichbedeutend gewesen, mit unserem Einverständnis die afrikanische Bewegung für immer zum Schweigen zu bringen. Der ANC löste sich daher nicht auf, sondern ging in den Untergrund. Wir hielten es für unsere Pflicht, diese Organisation, die in fast 50-jähriger Arbeit aufgebaut worden war, am Leben zu erhalten. Ich bin auch überzeugt, dass sich keine politische Organisation der Weißen, die auf sich hält, zu einer Auflösung bereit gefunden hätte, nur weil eine Regierung, an der sie nicht teilhat, sich einfallen ließ, dieselbe für verfassungswidrig zu erklären. Im Jahre 1960 führte die Regierung eine Volksabstimmung durch, als deren Ergebnis die Republik ausgerufen wurde. Die Afrikaner, deren Bevölkerungsanteil 70% beträgt, waren nicht stimmberechtigt. Ja, man hörte nicht einmal ihre Meinung zu der beabsichtigten Verfassungsänderung. Wir fürchteten das Schicksal, welches unser in der geplanten Weißen Republik harren würde, und entschlossen uns zur Abhaltung einer Konferenz, die alle Afrikaner zum Generalstreik aufrief, um der Forderung nach Einberufung eines Nationalkonvents Nachdruck zu verleihen. Falls die Regierung die Einberufung des Konvents verweigern sollte, wurden Massendemonstrationen am Abend vor der Ausrufung der unerwünschten Republik geplant. Auf dieser Konferenz waren Afrikaner der verschiedensten Richtungen vertreten. Ich war Sekretär der Konferenz. Und in dieser Eigenschaft wurde ich mit der Organisation der Massendemonstration betraut. Da das Gesetz den Afrikanern den Streik verbietet, musste der Organisator eines Streiks seine Verhaftung vermeiden. Mir war diese Aufgabe zugefallen und ich musste daher mein Heim, meine Familie und meine Anwaltspraxis verlassen und mich verborgen halten, um nicht verhaftet zu werden. In Übereinstimmung mit der Politik des ANC sollte dieser Streik eine gewaltlose Demonstration werden. Die Organisatoren wurden ausdrücklich darauf hingewiesen, jede Art von Gewaltanwendung zu vermeiden. Die Regierung aber antwortete mit neuen, noch härteren Gesetzen und mobilisierte die Armee. Sie schickte gedungene Söldner, Kampfwagen und Soldaten in die Townships, die Vorstädte der Schwarzen, um durch diese Demonstration ihrer militärischen Stärke die Leute einzuschüchtern. Das war ein Zeichen, dass sich die Regierung entschlossen hatte, nur noch mit Gewalt zu herrschen. Und diese Entscheidung war ein Meilenstein auf dem Weg zu Umkonto. Was sollten wir, die Führer unseres Volkes, im Juni 1961 tun? Unser Problem war nicht die Entscheidung, ob wir kämpfen sollten, sondern die Wahl unserer Mittel. Wir Mitglieder des ANC sind stets für eine Demokratie ohne Rassenunterschiede eingetreten. Und deshalb scheuten wir vor jeder Maßnahme zurück, die die Rassen noch mehr, als es bereits der Fall war, trennen würde. Dem stand als harte Tatsache gegenüber, dass 50 Jahre Gewaltlosigkeit dem afrikanischen Volke nichts anderes eingebracht hatten als eine Gesetzgebung, die uns immer mehr unterdrückte und unsere Rechte immer mehr einschränkte. Vielleicht wird es dem Gericht schwerfallen, das zu verstehen. Es ist aber eine Tatsache, dass die Leute schon seit langem von Gewalt sprachen, von dem Tag, an dem sie sich gegen den weißen Mann erheben und ihr Land zurückerobern würden. Aber wir, die Führer des ANC, haben immer wieder darauf hingewirkt, nicht gewaltsam vorzugehen, sondern mit friedlichen Mitteln zu kämpfen. Als aber einige von uns im Mai und Juni 1961 darüber sprachen, konnten wir nicht leugnen, dass unsere Politik, einen Staat ohne Rassendiskriminierung mit gewaltlosen Mitteln zu erreichen, Schiffbruch erlitten hatte und dass unsere Anhänger den Glauben an diese Politik verloren und sich in ihren Köpfen allmählich höchst bedenkliche terroristische Ideen festgesetzt hatten. Man darf allerdings nicht vergessen, dass diese Gewaltanwendung damals in Südafrika bereits einen festen Platz im politischen Leben hatte. Es kam zu Ausschreitungen im Jahre 1957, als den Frauen von Zeerust befohlen worden war, ihre Pässe bei sich zu tragen. Es kam zu Ausschreitungen im Jahre 1958, anlässlich der gewaltsamen Requirierung von Vieh in Sekukuniland. Es kam zu Ausschreitungen im Jahre 1959, als die Bewohner von Cato Manor gegen die Passkontrollaktionen protestierten. Es kam zu Ausschreitungen im Jahr 1960 bei dem Versuch der Regierung, Bantu-Behörden im Pondoland einzusetzen. 39 Afrikaner fanden dabei den Tod. 1961 war es zu Unruhen in Warmbath gekommen. Und während all dieser Jahre war die Transkei ein einziger brodelnder Unruheherd. Jeder einzelne Vorfall bestärkte die Afrikaner nur in dem Glauben, dass die Anwendung von Gewalt die einzige Rettung sei. Was beweist, dass jede Regierung, die Gewalt zur Aufrechterhaltung ihres Regimes einsetzt, die Unterdrückten lehrt, sich bei ihrer Opposition ebenfalls der Anwendung von Gewaltmitteln zu bedienen. In den Städten hatten sich bereits kleine Gruppen gebildet, die voneinander unabhängig Pläne für einen politischen Kampf mit Einsatz von Gewaltmitteln ausarbeiteten. Und es bestand die Gefahr, dass diese Gruppen, würden sie nicht entsprechend geleitet und geführt, ihre terroristischen Methoden ebenso gegen Afrikaner wie gegen Weiße anwenden würden. Besonders gefährliche Formen nahm diese Art der Gewaltanwendung in Zeerust, Sekukuniland und Pondoland zwischen Afrikanern an. Obwohl sie ursprünglich im Kampf gegen die Regierung eingesetzt werden sollte, artete sie immer mehr in eine Art Bürgerkrieg zwischen Afrikanern aus, der in einer Weise geführt wurde, dass von ihm keine anderen Resultate als Verluste von Menschenleben und wachsende Erbitterung zu erwarten waren. Anfang Juni 1961, als alles andere fehlgeschlagen war, als uns alle Wege des gewaltlosen Protests versperrt waren, fiel die Entscheidung, den gewaltsamen Weg des politischen Kampfes einzuschlagen und Umkonto Wesizwe zu gründen. Nicht, weil wir es so wollten, sondern weil die Regierung uns keine andere Möglichkeit ließ, schlugen wir diesen Weg ein. In dem Manifest von Umkonto vom 16. Dezember 1961 sagten wir: Im Leben einer jeden Nation gibt es einen Punkt, an dem nur noch zwei Möglichkeiten zur Wahl stehen, nämlich entweder sich zu unterwerfen oder aber zu kämpfen. Südafrika ist an diesem Punkt angelangt. Wir werden uns nicht unterwerfen und haben daher keine andere Wahl, als mit allen in unserer Macht stehenden Mitteln zu kämpfen, um unser Volk, unsere Zukunft und unsere Freiheit zu verteidigen. So war unsere Lage, als wir im Juni 1961 beschlossen, auf eine Änderung der politischen Grundsätze der nationalen Befreiungsbewegung zu drängen. Ich kann nur sagen, dass ich mich dazu moralisch verpflichtet fühlte. Diejenigen unter uns, die diese Entscheidung getroffen hatten, begannen mit Führern verschiedenster Organisationen, einschließlich des ANC, zu beraten. Ich werde hier nicht bekannt geben, mit wem ich sprach oder was gesprochen wurde. Ich möchte jedoch auf die Rolle eingehen, die der ANC in dieser Phase des Kampfes einnahm, sowie auf die politischen Grundsätze und Ziele von Umkhonto weSizwe. Die Grundsätze des ANC kann man wie folgt zusammenfassen. Der ANC war eine politische Massenorganisation zur Erfüllung politischer Funktionen. Seine Mitglieder waren unter dem ausdrücklichen Grundsatz der Gewaltlosigkeit beigetreten. Daher konnte und wollte er keinen gewaltsamen Weg einschlagen. Dies muss betont werden. Solch eine große Bewegung kann nicht in eine kleine, straffe Organisation umgewandelt werden, wie man sie zur Sabotage benötigt. Weder wäre es politisch korrekt, da es ihre Mitglieder daran hindern würde, ihre wichtigsten Aufgaben auszuführen, nämlich politische Propaganda und Organisation zu betreiben. Noch durfte man den ganzen Charakter einer solchen Organisation verändern. Andererseits, mit Rücksicht auf die bestehende Situation, war der ANC bereit, seine 50 Jahre alten Grundsätze der Gewaltlosigkeit insoweit aufzugeben, als er genau kontrollierte Gewaltanwendung nicht länger ablehnte. Von nun an waren Mitglieder nicht mehr Disziplinarstrafen durch den ANC ausgesetzt, wenn sie sich an solchen Aktivitäten beteiligten. Ich betone genau kontrollierte Gewaltanwendung. Denn ich hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass ich, wenn ich eine solche Organisation gründen würde, sie immer der politischen Führung des ANC unterstellen würde. Nichts sollte ohne Zustimmung des ANC durchgeführt werden. Nun will ich dem Gericht erklären, wie wir auf diese Art der Gewaltanwendung kamen. Im November 1961 wurde Umkhonto als Ergebnis dieser Entscheidung gegründet. Als wir diese Entscheidung trafen und später unsere Pläne formulierten, leitete uns nach wie vor das Erbe des ANC von Gewaltlosigkeit und Harmonie zwischen den Rassen. Wir spürten aber, wie unser Land in einen Bürgerkrieg hineinschlitterte, in dem Schwarze und Weiße einander bekämpfen würden. Alarmiert betrachteten wir die Lage. Ein Bürgerkrieg würde all das zerstören, wofür sich der ANC einsetzte. Ein Bürgerkrieg würde den Frieden unter den Rassen mehr denn je erschweren. In der Geschichte Südafrikas gibt es genügend Beispiele für die Folgen eines solchen Krieges. Es hat mehr als 50 Jahre gedauert, um die Spuren des südafrikanischen Burenkrieges zu verwischen. Wie viel länger würde es dauern, bis die Wunden eines interrassischen Bürgerkrieges geheilt wären, der auf keiner Seite ohne große Verluste an Leben abginge? Unser Denken war jahrelang von dem Grundsatz geleitet, einen Bürgerkrieg zu vermeiden. Aber als wir uns entschlossen, Gewaltanwendung in unsere politischen Grundsätze mit einzubeziehen, war es uns klar, dass wir eines Tages mit gerade solch einem Krieg rechnen mussten. Dies mussten wir bei der Formulierung unserer Pläne in Betracht ziehen. Wir brauchten einen Plan, der beweglich genug war, uns entsprechend der gegebenen Lage handeln zu lassen. Vor allem durfte der Plan den Bürgerkrieg nur als letztes Hilfsmittel anerkennen. Die Entscheidung in dieser Frage blieb der Zukunft überlassen. Wir wollten uns nicht auf einen Bürgerkrieg festlegen. Aber falls er unausweichlich sein sollte, wollten wir darauf vorbereitet sein.